Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Jessica Wiener. Ich grüße Sie. Wenn das Embargo gegen russisches Öl umgesetzt wird, wie geht es dann weiter in der PCK-Raffinerie in Schwedt? Seit Wochen beschäftigt uns dieses Thema. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und sein Wirtschaftsstaatssekretär Michael Kellner haben versprochen, dass Schwedt erhalten bleibt. Sorgten jetzt aber für große Unruhe im politischen Potsdam mit der Aussage, es gäbe in Deutschland bei Benzin und Diesel Überkapazitäten. Aus Potsdam, Lisa Steger.
Beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum in Bazzaro hatte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck erklärt, der Bedarf an Raffinerien in Deutschland gehe zurück. Unternehmen würden von Überkapazitäten berichten. Ähnlich hat sich Wirtschaftsstaatssekretär Michael Kellner in einem Zeitungsinterview geäußert. In Potsdam nahm der grüne Fraktionschef Benjamin Raschke seinen Parteifreund Kellner in Schutz.
Es ging darum, darauf hinzuweisen, wie groß die Aufgabe ist, vor der wir stehen. Ja, wir haben ja auch einen sehr vermachteten Markt und einen Markt, in dem viel verschlafen wurde, gerade auch in Neuner, also nicht von der Raffinerie, sondern politisch verschlafen wurde. Die Gründe dafür kennen wir alle.
Zuvor hatte der Linken-Fraktionschef Sebastian Walter gefordert, dass Michael Kellner als Leiter der Taskforce zur Zukunft der Raffinerie in Schwedt zurücktritt.
Er versagt und hat in den letzten Wochen versagt. Und ich glaube, mit Herrn Kellner an der Spitze ist hier dieses Problem PCK nicht zu lösen. Und deshalb würde ich es für besser halten, wenn er sein Amt hier zur Verfügung stellt und zurücktritt und tatsächlich wir hier in der Debatte einen Neubeginn starten können.
CDU-Fraktionschef Jan Redmann schloss sich der Rücktrittsforderung nicht an. Doch die Bundesregierung kritisierte er scharf. Die Pläne Robert Habecks, die PCK über Rostock und zum Teil auch aus Polen zu beliefern, seien unsicher, sagte Jan Redmann.
Eine Raffinerie, die nur zu 70% versorgt wird, kann nicht am Markt bestehen und würde perspektivisch zwangsläufig auch in die Insolvenz gehen.
Auch die SPD-Fraktion im Landtag verlangt eine Bestandsgarantie für Schwedt. Bisher, so Fraktionschef Daniel Keller, gibt es nichts Schriftliches von der Bundesregierung.
Und die Zusage, dass in Schwedt-Oder ausreichend Öl, nämlich nicht über die Durchspar, sondern dann über weitere Leitungen oder dann über die Anlieferung über Schiffe ankommt, dass hier die Raffinerie in 100% im Betrieb aufrechterhalten können, haben wir mündliche Aussagen, aber nichts verschriftlicht.
Dass Wasserstoff schon bald die Versorgungssicherheit garantieren könnte, das bezweifeln derzeit alle Fraktionen im Landtag. Peter Wieder von den Freien Wählern befürchtet zudem, dass die Energiepreise durch Wasserstofftechnologie stark steigen könnten.
Es passiert zulasten der Verbraucher und wer das billigend in Kauf nimmt und sehenden Auges akzeptiert, der versündigt sich mit daran an den Verbrauchern. Und das ist nicht unsere Sichtweise. Dazu haben wir nun zahlreiche Konzepte und auch Anträge vorgelegt.
Die Entwicklung wird noch Jahre dauern, sagen die Fraktionschefs von CDU und Linken. Eine Lösung für den 1. Januar des nächsten Jahres sei Wasserstoff nicht.
Informationen von unserer landespolitischen Reporterin Lisa Steger. Keine Lösung zum 1. Januar 2023, also aber trotzdem wichtig weiter zu verfolgen. Da sind sich anscheinend Vertreter der Bundesregierung und der ostdeutschen Bundesländer einig. Sie haben sich Anfang der Woche bei einer gemeinsamen Konferenz bei Greifswald auf eine Interessenvertretung zur Förderung des Wasserstoffausbaus geeinigt. Gesprächsstoff an Tag 3 beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum in Bazzaro, berichtet RBB-Reporter Toni Schönberg von dort.
Optimistisch beim Thema Wasserstoff ist etwa Alexander Vogel vom Wärmedienstleister Edestherm in Schönefeld.
Ich glaube, es gibt da Möglichkeiten, nachhaltig Wasserstoff zu erzeugen. Den gibt es regional in kleinen Anlagen. Ist das möglich? Das ist dann aber am Ende des Tages eine Frage der Wirtschaftlichkeit. Und es gibt natürlich auch Möglichkeiten, Wasserstoff in anderen Orten der Welt zu erzeugen, natürlich nachhaltig zu erzeugen und dann in Industrieländer wie Deutschland zu bringen.
Auch beim Transport des Wasserstoffes könne laut Vogel auf Bestehendes zurückgegriffen werden. Dort könne man die Erdgasleitungen umrüsten.
Die Erdgasinfrastruktur ist grundsätzlich geeignet, um höhere Wasserstoffmengen zu transportieren. Und die Endanwender, also im Bereich Wärme, im Bereich Mobilität und im Bereich Stromerzeugung, sind auch in der Lage, höhere Wasserstoffmengen zu verarbeiten. Und es wird jetzt zunehmend darauf geachtet, dass die zum Beispiel die Endgeräte wie Kessel- oder BHKW-Lösungen dann auch technisch geeignet sind für noch höhere Wasserstoffanteile in Zukunft.
Grundsätzlich sieht auch Jörg Meissner eine Perspektive für den Wasserstoff. Er leitet in der Ukraine ein Unternehmen für alternative Energiesysteme. Allerdings habe Deutschland und auch die ostdeutschen Bundesländer dort noch Nachholbedarf.
Wir haben noch nicht die Ausrüstung, selbst den grünen Wasserstoff zu produzieren. Das Zweite ist, wir müssen ja grüne Energie produzieren, um grünen Wasserstoff zu produzieren. Das reicht absolut noch nicht aus. Wir haben keine Terminals in Häfen. Und wenn er dann ankommt, muss er wieder in gasförmigen Zustand gebracht werden.
Als Alternative zum Wasserstoff würde Meißner hingegen eher auf Biomethan setzen. Damit würde Russland nicht nur abgeschnitten, sondern auch andere osteuropäische Länder gefördert werden können.
Biomethan hat dieselbe Qualität wie das Erdgas. So, wir haben dort in den osteuropäischen Ländern große Flächen, wo nachwachsende Rohstoffe vorhanden sind. Und kann dann Biomethan produzieren, wo schon die Netze komplett bestehen. Also man kann ohne Probleme das dorthin bringen, wo man es braucht und auch diese Erdgasnetze dazu nutzen dann.
Auf mehr als eine Karte will auch Schwedts Bürgermeisterin Anne-Katrin Hoppe in Sachen Energie der Zukunft setzen. Die Beschlüsse aus Greifswald seien ein Anstoß.
Es ist schon richtig, in die Wasserstoffproduktion zu gehen, aber es wird ein Teil von mehreren Teilen sein. Das heißt, wir brauchen vielleicht noch eine Bioraffinerie, die sich erweitert. Wir brauchen vielleicht noch andere Unternehmensrichtungen, die Zwischenprodukte für die Grundstoffversorgung herstellen. Deswegen ist die Wasserstofftechnologie eine richtige, aber sie wird nicht ausreichen.
Sagt die Schweder Bürgermeisterin. Und so schließt sich der Kreis zurück zur Diskussion um die PCK-Raffinerie in Schwedt. Informationen von rbb-Reporter Toni Schönberg waren das. Für Operationen oder die Versorgung von Verletzten werden viele Blutkonserven benötigt. Doch gespendet wurde zuletzt weniger. Um gegenzusteuern, hat das Deutsche Rote Kreuz ein neues Blutspendezentrum eröffnet. In Berlin-Mitte am Alexanderplatz. RBB24 Inforadio-Reporter Markus Streim war im Alexa.
Zweite Etage, da wo vor kurzem noch Sportartikel verkauft wurden, stehen jetzt medizinische Apparate und 6 bequeme Liegen. Eine der ersten Freiwilligen, die dort Platz nahmen und einen halben Liter Blut spendeten, die Gesandte aus der schwedischen Botschaft, Jenny Lennum Malmqvist.
Ja, das war meine erste Spende. 20 Minuten, sehr gut gelaufen. Wir haben alle Länder dieselbe Herausforderung, genug Blut zu erhalten. Und wir haben gedacht, dass wenn wir ein bisschen Aufmerksamkeit auf dieses wichtige Thema leisten könnten.
Das Problem international. Spendenrückgänge in der Corona-Zeit, jetzt nachgeholte Operationen, insgesamt zu wenig Blutkonserven. Der jährliche Appell am Weltspendetag, diesmal sehr viel mehr als nur ein Ritual, sagt DRK-Geschäftsführer Wolfgang Rüstig.
Wir sind in einer echten Notlage. Wir haben Lagerbestände, die sind unter 2 Tagesreichweiten. Üblicherweise haben wir 4 bis 5. Und man mag sich nicht ausmalen, wenn es ein größeres Unglück geben würde in der Stadt, eine größte Katastrophe, denn wären wir wirklich schwach aufgestellt. Also insofern müssen wir die Läger wieder auffüllen.
Neben einem Spendezentrum in Lichterfelde, das vor 4 Jahren eröffnet wurde, ist diese Einrichtung am Alexanderplatz erst die zweite feste in Berlin. Hier will man nun neue Freiwillige finden und alte Spender zurückgewinnen, so wie Christoph Hauke.
Ich habe es regelmäßig gemacht. In Corona-Zeiten war es schwer, einen Termin zu kriegen. Und jetzt geht es wieder einfacher. Es ist für mich schwer, mit den kleinen Kindern eine Zeit zu finden. Ist auch jetzt gerade meine Mittagspause. Am Nachmittag schaffe ich es nicht.
Wer zum ersten Mal kommt, sollte schon 45 Minuten inklusive Vorgespräch einplanen. Hier im Center werden auch feste Termine vergeben. Aber die Grundidee ist, so Institutsleiterin Britta Dimanski, einkaufende Menschen spontan zum Blutspenden zu motivieren.
Es sind ja 3% ungefähr der Bevölkerung spenden, könnten aber 30. Und da haben wir eine große Diskrepanz und es werden immer mehr Blutkonserven auch benötigt, dadurch, dass die Menschen immer älter werden und bestimmte Erkrankungen dann auch zunehmen, sodass wir im Augenblick immer so an der Grenze dann sind.
Spenden können gesunde Erwachsene bis zum 73. Lebensjahr. Geld gibt es dafür nicht, aber immerhin einen 10-Euro Essensgutschein.
Auch nicht schlecht. RBB24 Inforadio-Reporter Markus Streim. In Berlin gilt seit März die einrichtungsbezogene Impfpflicht gegen das Coronavirus. Seit 3 Monaten also. Trotzdem, noch immer sind tausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Gesundheitseinrichtungen noch nicht vollständig gegen das Coronavirus geimpft oder sie haben ihrem Arbeitgeber noch gar nicht ihren Impfstatus mitgeteilt. Landespolitikreporterin Franziska Hoppen hat recherchiert.
2 Beispiele. In Mitte ist er im Status von mehr als 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Krankenhäusern, Entbindungseinrichtungen und im Rettungsdienst unklar. In Charlottenburg-Wilmersdorf sind es 106 Mitarbeiter in Dialyse-, Reha- und Vorsorgeeinrichtungen. Insgesamt für ganz Berlin ist nicht bekannt, ob mehr als 7.800 Mitarbeiter im Gesundheitsdienst vollständig geimpft sind oder nicht. Das geht aus einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage des SPD-Abgeordneten Düsterhöft hervor. Es gibt auch Zweifel an der Echtheit einiger vorgelegter Nachweise bei insgesamt 177 Personen. Informationen darüber, wie viele Mitarbeiter definitiv vollständig geimpft sind, konnte die Gesundheitsverwaltung nicht geben, da ihr keine Daten zur Gesamtheit der Mitarbeiter vorlegen. Allerdings hätten von den 7.800 Personen mit unklarem Status mehr als 1.000 eine erste Impfung erhalten, einen Impftermin vereinbart oder ihre Bereitschaft dazu erklärt.
Na, flächendeckend, wie man das bei einer Pflicht erwarten würde, sieht irgendwie anders aus. Informationen von Franziska Hoppen waren das. Einen E-Auto-Hersteller hat Brandenburg schon in Grünheide. Jetzt soll noch ein zukunftsträchtiges Riesenunternehmen kommen, RockTech Lithium. Das will in Guben Lithium-Hydroxid-Konverter bauen. Hauptbestandteil eines jeden Akkus. In Guben gab es dazu jetzt einen Infomarkt und RBB-Reporter Nico van Capelle war dabei.
Einige Bürgerinnen und Bürger sind erschienen zum Infomarkt im Gubener Rathaus. Eine 500 Millionen Euro will das Unternehmen RockTech in Guben investieren. Eine große Veränderung für die schrumpfende Stadt.
Für uns ist das schon wichtig, gerade so für meine Generation. Wie geht's weiter? Ich sag mal so, man wünscht das halt keinem wieder mehr, was 1990 passiert ist.
Ja, vielleicht ein neuer Arbeitgeber eventuell. Wenn so ein Großunternehmen hier ist, dass ein andere Großunternehmen sagen, Mensch, ist ja doch gar nicht so schlecht. Und dass die Infrastruktur hier auch erhalten wird oder besser wird.
Ab 2024 sollen hier 24.000 Tonnen Lithiumhydroxid hergestellt werden, abgebaut in einer Mine in Kanada. Das ist genug Lithium für 500 Millionen E-Autos jährlich. Das Unternehmen verspricht 160 Arbeitsplätze zur Freude des Bürgermeisters von Gruben, Fred Maro.
Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das Signal setzt und sagt, es geht mit der Lausitz hier nicht, das Licht geht aus, sondern es gehen neue Lichter an. Ich bin mir sicher, dass nach Inbetriebnahme und nachdem die Produktion hier läuft, dass wir dann sicherlich auch hier einen honorigen neuen Gewerbesteuerzahler am Standort haben werden.
Doch bei aller Euphorie, ein paar Baustellen gibt es noch. Die Lithiumherstellung benötigt große Mengen Wasser. In manchen Regionen Brandenburgs musste das Wasser für Privathaushalte schon rationiert werden. RockTech-Manager in Guben, Peter Lamboy, sieht es gelassen.
Ja, das ist bei uns auf jeden Fall ein Thema. Wir werden sehr sorgfältig mit dem Wasser umgehen. Wir werden Wasser so viel wie möglich im Kreislauf benutzen. Ich weiß nicht genau, wie viel. Ich habe da keine Zahl im Kopf. Ich weiß, wir werden da auf jeden Fall alle Umwelt Auflagen einhalten müssen und das werden wir auch tun.
Wenn das Landesamt für Umwelt grünes Licht gibt, dann könnte es ganz schnell gehen und die Bagger rollen für das Milliardengeschäft mit Lithium hier in der Lausitz.
Informationen von Nico van Capelle waren das. Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.